Sports.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel hat einen Großangriff auf den Iran gestartet. Kurz vor Tagesanbruch wurden mehr als 100 Ziele attackiert. Seitdem gab es zwei weitere Angriffswellen. Nach israelischen Angaben richten sie sich gegen das iranische Raketen- und Atomprogramm. Einige Ziele lagen in der Hauptstadt Teheran. Außerdem waren es die Atomanlagen Parshin, Fordu, Arak, Natanz und Isfahan. Es sollen hohe Militärs und Atomwissenschaftler getötet worden sein.
Mitten in der Nacht sind israelische Jets Richtung Iran gestartet. Das Militär veröffentlicht diese Bilder, gibt an, dass 200 Kampfflugzeuge im Einsatz gewesen seien. Gegen 3.30 Uhr morgens Ortszeit, Explosionen in Teheran, Wohnhäuser werden getroffen. Kurz darauf Rauchwolken in Natanz, einem Standort der iranischen Nuklearanlagen. Seit langem warnt Israel vor dem iranischen Atomprogramm. Noch in der Nacht meldet sich der israelische Premier. Israel hat soeben die Operation Sich erhebender Löwe gestartet, um die iranische Bedrohung für Israels Existenz zurückzudrängen. Diese Operation wird so viele Tage andauern wie nötig, um die Bedrohung zu beseitigen. Seitdem befindet sich Israel im Alarmzustand. Der Heimatschutz ordnet an, keine Veranstaltungen und Versammlungen, Schulen müssen schließen. Außerdem verlegen Krankenhäuser Betten in unterirdische Bunker. Der Luftraum ist bis auf Weiteres geschlossen. Am Morgen hat der Iran laut israelischen Angaben 100 Drohnen gestartet. Die meisten seien abgefangen worden, noch bevor sie Israel erreichten. In Israel stellen sich die Menschen auf weitere Vergeltungsschläge ein. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Es fühlt sich deutlich ernster an. Aber die letzten zwei Jahre haben uns darauf vorbereitet. Wenn man entschieden hat, dass sich jetzt taktisch eine gute Möglichkeit bietet, dann muss man sie eben wahrnehmen. Wir haben gute Luftverteidigung. Berichten zufolge greift Israel weiterhin Ziele im Iran an.
Fragen wir nach bei Christian Limpert in Tel Aviv. Wie schätzen Sie das ein? Welches Ausmaß werden die israelischen Angriffe in den nächsten Tagen haben?
Das ist schwer vorherzusagen. Ein Militärsprecher ist vor kurzem vor die Kameras getreten, hat gesagt, die Operation habe gerade erst begonnen. Man habe eben nun auch weitere Nuklearanlagen ins Visier genommen. Netanyahu hat von Anfang an gesagt, dieser Einsatz, diese Operation dauere, solange sie eben nötig sei. Gleichzeitig richtet man sich hier darauf ein, dass der Iran irgendeine Form von Vergeltung durchführen wird. Man hat ganz klar gesagt, es handelt sich eben dabei nicht um eine Terrormiliz wie die Hisbollah beispielsweise, sondern um das Militär eines Landes. Insofern schauen die Menschen hier sehr deutlich auch auf die Anweisungen der Heimatschutzbehörde. Und die hat nun für die kommende Nacht wieder klar vorgegeben, dass sich die Menschen hier in der Nähe von Schutzräumen aufhalten sollen.
Und wie stark verlässt sich Netanyahu bei seinem Vorgehen auf die Unterstützung der USA?
Ohne Rückhalt der USA wäre dieser Angriff nicht denkbar. Der US-Außenminister Rubio hat zwar heute gesagt, die Amerikaner waren nicht beteiligt, aber sie waren eingebunden in die Planung. Die Israelis brauchen die Amerikaner bei der Verteidigung des Luftraums. Und Donald Trump hat ja heute von einem exzellenten Angriff gesprochen und hat auch klargemacht, dass diese Operation, dieser militärische Angriff den Druck erhöhen soll auf den Iran, um nun doch zu Verhandlungen zurückzukommen.
Dankeschön, Christian Limpert nach Tel Aviv. Der Iran hat Israel Vergeltung angedroht. Die politische Führung wertete die Angriffe als Kriegserklärung. Der religiöse Führer Ayatollah Khamenei sagte, Israel werde ein bitteres Schicksal zuteil werden. Im Land gab es Demonstrationen gegen Israel.
Bilder der Zerstörung hier in Teheran. Der israelische Angriff trifft den Iran überraschend. Unter den Opfern sollen nach iranischen Angaben auch Zivilisten sein, darunter Kinder. Mehr als 300 Menschen sollen verletzt und mehr als 90 getötet worden sein. Irans Präsident Pezeshkian kündigt Vergeltung an. Das iranische Volk und seine Verantwortlichen werden zu diesem Verbrechen nicht schweigen. Die rechtmäßige und kraftvolle Antwort der Islamischen Republik Iran wird den Feind seine Tat bereuen lassen. Auch die Atomanlagen des Landes werden angegriffen. Die geschwächte iranische Luftabwehr kann nicht reagieren. Wie groß der Schaden ist, unklar. Diese Entwicklung gibt Anlass zu großer Sorge. Ich wiederhole, dass Atomanlagen niemals angegriffen werden dürfen. Das könnte schwerwiegende Folgen sowohl für die Menschen als auch für die Umwelt haben. Auf den Straßen Teherans versammeln sich die Unterstützer des Regimes. Sie beschuldigen die USA, im Hintergrund die Fäden zu ziehen, rufen Tod den Amerikanern. Wir werden einen hohen Preis zahlen müssen, vielleicht sogar einen sehr hohen Preis. Aber das ist halt die Voraussetzung für einen existenziellen Krieg. Am Nachmittag wird der neue Oberkommandierende des iranischen Heeres, Mousavi, vereidigt. Sein Vorgänger und viele andere hochrangige Offiziere und Atomwissenschaftler sind bei dem israelischen Angriff getötet worden.
Katharina Willinger in Istanbul, Sie beobachten für uns die Lage im Iran. Was wissen Sie über die aktuellen Angriffe?
Also gerade eben vor wenigen Sekunden haben mich neue Nachrichten erreicht von verschiedenen Augenzeugen, auch von Teammitgliedern der ARD in Teheran. Die Luftabwehr über Teheran sei seit Minuten aktiv. Immer wieder hört man über der iranischen Hauptstadt laute Explosionen, quasi im Sekundentakt. Und vor etwa einer Stunde hat uns ja auch die Nachricht erreicht, dass es auch eine massive Explosion in Isfahan im Zentral-Iran gegeben haben soll. Die Israelis sagen, man habe eine Nuklearanlage getroffen und auch das wurde vor wenigen Minuten bestätigt von iranischer Seite. Diese Nuklearanlage befindet sich aber nicht außerhalb der Stadt. Es soll eine Forschungseinrichtung sein im Stadtzentrum. Wir wissen noch nichts über die etwaigen Folgen dieses Angriffs.
Nun spricht das iranische Regime von einer Kriegserklärung. Ist abzusehen, wie die Reaktion auf die Angriffe ausfallen könnte?
Vor etwa 30 Minuten wurde eine Nachricht des obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei, er hat ja das Sagen über alles im Land, verlesen. Darin sagt er nochmal, es wird diesen Vergeltungsangriff geben. Er spricht davon, dass das ist jetzt ein Zitat, zionistische Regime in Israel ruiniert werden wird. Wie schnell sich das Regime, die Führung in Teheran jetzt koordinieren kann. Es gibt ja massive Verluste innerhalb der militärischen Führung unter der berüchtigten Revolutionsgarde. Das ist fraglich und auch die Unterstützung in der Region durch die sogenannten Proxys, also die schiitische Verteidigungsachse, die ist in den letzten Jahren, ja in den letzten Monaten massiv zurückgegangen durch die Schwächung Assads, durch den Sturz Assads in Syrien, durch die Schwächung der Hisbollah im Libanon. Aber dass es einen Angriff, eine Reaktion Irans geben wird, das ist so gut wie sicher.
Dankeschön, Katharina Willinger nach Istanbul. Weltweit haben Staaten Israel und den Iran aufgerufen, den diplomatischen Weg einzuschlagen. UN-Generalsekretär Guterres und NATO-Generalsekretär Rutte warnten vor einer weiteren Eskalation und mahnten zur Mäßigung. US-Präsident Trump bezeichnete den Militäreinsatz als ausgezeichnet und forderte Teheran auf, einem Atomabkommen zuzustimmen. Bundeskanzler Merz rief die Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf. Er wurde sehr früh in Kenntnis gesetzt.
Ein Telefonat mitten in der Nacht. Gegen 4 Uhr informiert der israelische Premier Netanyahu Bundeskanzler Merz. Noch am Morgen beruft Merz seine wichtigsten Minister und Berater zusammen. Der deutsche Außenminister Wadephul wird von den Nachrichten auf Dienstreise in Ägypten überrascht. Er ruft alle Seiten zur Deeskalation auf. Kritik am israelischen Vorgehen äußert Wadephul nicht.
Das Nuklearprogramm Irans ist eine Bedrohung für die ganze Region und insbesondere für Israel.
Unter den Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag gibt es kritischere Haltungen. Die Linke hält Israels Angriff für falsch.
Einfach, weil es ihnen gerade politisch passt, ein anderes Land anzugreifen, das ist völkerrechtswidrig, das muss sofort vor den UN-Sicherheitsrat.
Auch die AfD fordert ein Ende der Militäraktionen und will eine internationale diplomatische Initiative.
Dieser darf nicht in einer weiteren militärischen Auseinandersetzung münden, weil sie eben, gerade aus deutscher Sicht auch, zu massiven Fluchtbewegungen führen könnten.
Und die Grünen kritisieren zwar das iranische Nuklearprogramm scharf, lehnen aber ebenfalls das israelische Vorgehen ab.
Dieser Militärschlag droht, einen Flächenbrand in der Region wirklich auch auszulösen, eine Region, die eh schon instabil ist. Aber das Ziel ist richtig, dass der Iran keine Nuklearwaffe besetzen darf.
Israel hat weltweit seine Botschaften aus Sicherheitsgründen geschlossen, so auch hier in Berlin. Die Bundesregierung verstärkt den Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen.
Weitere Hintergründe und Analysen zum israelischen Großangriff auf den Iran gibt es in einem Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Bei tagesschau.de halten wir Sie mit einem Live-Blog auf dem Laufenden. Einen Tag nach dem Flugzeugabsturz in Indien ist der Flugschreiber gefunden worden. Das indische Luftfahrtministerium sprach von einem wichtigen Schritt bei den Ermittlungen zur Unglücksursache. Der Flugschreiber speichert Informationen wie Flughöhe, Geschwindigkeit und Kurs der Maschine. Bislang wurden nach dem Absturz 265 Todesopfer geborgen. Das teilte die Polizei mit.
Beklemmende Eindrücke am Unglücksort. Indiens Premierminister Modi lässt sich einen Tag nach dem Absturz das ganze Ausmaß der Katastrophe zeigen. Inzwischen wurde einer der beiden Flugschreiber gefunden. Das Flugzeug war mitten in der Stadt in mehrere Wohnheime für Mediziner gestürzt. Im Krankenhaus liegt neben den Verletzten aus den Wohnheimen der einzig überlebende Passagier der abgestürzten Boeing. Ich habe gedacht, dass auch ich sterben werde. Aber als ich meine Augen geöffnet habe, konnte ich sehen, dass ich noch lebe. Dann habe ich meinen Sitzgurt aufgemacht und bin nach draußen. In der Leichenhalle warten verzweifelte Menschen darauf, dass die Absturzopfer identifiziert werden. Dafür wurden bis in den Morgen DNA-Proben genommen. Ermittler aus Großbritannien und den USA wollen die Untersuchung der Absturzursache unterstützen. Auch der Chef von Air India ist in Ahmedabad angekommen. Die Fluggesellschaft will für jeden verstorbenen Passagier rund 100.000 Euro an die Hinterbliebenen zahlen.
Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen ab Juli mehr Geld. Auch der Bundesrat hat heute der geplanten Erhöhung um 3,74% zugestimmt. Bei einer Standardrente sind das gut 66 Euro mehr im Monat. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Eine Maschine in der Industrie bedienen, wie geht das genau und ist das ein interessanter Job? Gestern Abend haben zahlreiche Industriebetriebe ihre Türen geöffnet, um Jugendlichen Berufe bei ihnen schmackhaft zu machen. In Hamburg hat sich das Unternehmen ArcelorMittal an der langen Nacht der Industrie beteiligt. Dort wird Stahl produziert.
In diesem Kessel 1600 Grad heißer Stahl. Und er darf ganz nah ran, Schüler Jonas Löffler.
Ich bin hier reingekommen und das war erstmal richtig so überwältigend. Es war halt ziemlich groß und extrem warm, aber ich fand es echt cool zu sehen alles.
Hier zu arbeiten, das könnte sich der 17-jährige Hamburger durchaus vorstellen. Noch. Weiter geht es, vorbei an riesigen Walzen. Es ist heiß, stickig. Zur langen Nacht der Industrie öffnet ArcelorMittal seine Pforten. Der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt hat wie viele Betriebe ein Problem. Es fehlen auszubildende Fachkräfte.
Das Sichtbarmachen hilft in dem Fall, sich dann auch dafür zu entscheiden, ist meine Hoffnung. Zu wissen, wo arbeite ich und was passiert denn dort. Ich glaube, das ist immer ein Faktor, um zu verstehen, möchte ich mich in der Richtung vertiefen, möchte ich da mitwirken.
Chemieunternehmen, Elektronikhersteller, Energieversorger. Insgesamt 18 Betriebe machen in Hamburg mit. Etwa 800 Interessierte dürfen hinter die Kulissen blicken. Ein Ziel der Organisatoren, das Image der Industrie verbessern.
Das Bild von Industrie ist, glaube ich, immer noch geprägt von ganz alten Filmen. Keine Ahnung, Charlie Chaplin und Heinz Erhardt und solchen Leuten. Langweilig, schmutzig, ganz viele Leute, hohe Risiken, all sowas. Und Industrie hat sich aber massiv verändert.
Sehr interessant, aber extrem heiß und laut, resümiert Schüler Jonas Löffler. Deswegen hier arbeiten für ihn am Ende doch keine Option mehr.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 14. Juni.
Unter Hochdruckeinfluss ist es auch morgen oft sonnig, aber ein kleines Tief über Frankreich lenkt schwül-heiße Luft heran, in der sich unwetterartige Gewitter entwickeln können. Heute Nacht ist es meist sternenklar, später tauchen im Westen dichtere Wolken auf und in der Früh sind erste Schauer oder Gewitter möglich. Morgen zunächst überall sonnig, aber im Westen und Südwesten sowie am Alpenrand muss später mit einzelnen, teilweise unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. In der Südwesthälfte heute Nacht mancherorts wieder tropisch warm, im östlichen Bergland dagegen nur einstellige Werte. Dort sowie in Küstennähe morgen unter 30 Grad, sonst erwartet uns überall drückende Hitze. Sonntag verlagern sich die unwetterartigen Schauer und Gewitter in die Südosthälfte, während sich das Wetter von Nordwesten beruhigt. In der neuen Woche ist die Hitze dann erstmal verschwunden und es geht insgesamt ruhiger zu.
In den Tagesthemen um 22 Uhr spricht Jesse Wellmer mit dem israelischen Historiker Moshe Zimmermann darüber, was der Großangriff Israels auf den Iran bedeutet. Außerdem eine Pariser Architekturikone, das Centre Pompidou, schließt demnächst für 5 Jahre seine Pforten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und nun Susanne Glas mit dem Brennpunkt zum israelischen Großangriff auf den Iran.
Danke, Julia Nihari-Kassin. Ich begrüße Sie zum Brennpunkt. Die kommenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten. Es ist der Tag, an dem wir mit großer Anspannung auf den Nahen Osten blicken. Bevor wir hier vertieft auf die militärische und politische Entwicklung eingehen, haben wir gefragt, welche Empfindungen und welche Sorgen treiben die Menschen in mehreren Ländern jetzt um?
In Israel warnt die Regierung vor einem möglichen Gegenschlag durch das iranische Militär. In Tel Aviv bleiben viele Menschen zu Hause oder in den Bunkern. Die Spannung ist greifbar. Ich mache mir Sorgen wegen der Ungewissheit, die Möglichkeit vieler Verletzter, das Chaos. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder und den Lebensunterhalt, denn das alles wirkt sich auf die Wirtschaft aus. Im Prinzip halte ich den Angriff für eine gute Idee, denn der Iran ist sozusagen kein guter Weltbürger und das Atomprogramm ist offensichtlich ein Problem. Emotional, aber auch mit Wut betrauern diese Iraner den Tod der von Israel gezielt getöteten Kommandeure des Militärs, demonstrieren in Teheran Durchhaltewillen gegenüber Israel. Der Iran muss sein Werk zu Ende bringen, meint Mohammed. Es ist nicht mehr sinnvoll, nur ein paar Raketen auf empfindliche Punkte abzufeuern. Israel muss für immer zerstört werden und das ist das Beste. Jeder weiß, dass niemand außer dem Iran in der Lage ist, Rache zu nehmen, glaubt diese Frau. Daniela Seferi ist als Kind iranischer Eltern in Paderborn geboren. Die deutsch-iranische Aktivistin erlebt bange Stunden.
Natürlich diese Angst, was, wenn jetzt ein großer Krieg ausbricht und vor allem aber auch, was bedeutet es für die Repression im Inland? Denn wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass die Außen- und Innenpolitik des Regimes eng miteinander verknüpft ist. Das Regime antwortet mit solchen außenpolitischen Eskalationen mit noch mehr Hinrichtungen im Inland.
Genugtuung über den Angriff bei Daniela, aber die Sorgen bleiben.
Israel hat seine Angriffe, hier eine Übersicht vieler Ziele am heutigen Tag, als Präventivschlag bezeichnet, da Iran kurz davor stehe, mit Atomwaffen zu einer existenziellen Bedrohung des jüdischen Staates zu werden. Auch die internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien, die das iranische Atomprogramm überwacht, hat das Mullah-Regime zuletzt scharf kritisiert. Gleichzeitig warnt die IAEA, ein Angriff auf Atomanlagen verbiete sich unter allen Umständen.
Das Atominstitut der Technischen Universität Wien. Hier forscht Professor Georg Steinhauser mit seiner Kollegin zu radioaktiven Stoffen. Die Nachricht vom Angriff Israels auf iranische Atomanlagen hat auch er verfolgt.
Das Uran ist ein Schwermetall, aber es ist fast nicht radioaktiv. Das heißt, eine Gefährdung der Welt ist durch diesen Treffer jetzt nicht gegeben.
Ein paar Kilometer weiter, bei der Atomenergieagentur in der Wiener UNO-City, stehen die Zeichen dennoch auf Alarm. Die IAEA hat immer wieder betont, dass bewaffnete Angriffe auf Atomanlagen radioaktive Strahlung freisetzen können. Mit schweren Konsequenzen innerhalb und außerhalb des angegriffenen Landes. Die wichtigste iranische Anlage zur Urananreicherung in Natanz ist wohl bei den Angriffen beschädigt worden. Laut IAEA gibt es derzeit keine erhöhte Strahlenbelastung. Inspektoren der Wiener Agentur überwachen seit Jahren, was drin passiert. Seit das Atomabkommen von 2015 gescheitert ist, reichert der Iran wieder an. Auf eine Reinheit von 60%. Der Sprung auf 90%, die für eine Atomwaffe gebraucht werden, ist nicht mehr groß.
Die Nervosität Israels ist natürlich nicht unbegründet. Große Mengen an 60% angereichertem Uran sind ein relativ eindeutiges Zeichen, in welche Richtung es geht. Insbesondere, weil es auch in Wirklichkeit keine richtige zivile Anwendung dafür gibt.
Und trotzdem, von einer Bombe sei das Mullah-Regime vermutlich noch entfernt, sagt Steinhauser.
Eine Atombombe baut man nicht schnell in der Garage. Das ist eine Ingenieurskunst und eine Ingenieursleistung, das zu bewerkstelligen, wo es sehr, sehr viele Ressourcen braucht und sehr viel Brainpower, wo man daran arbeiten kann, aber auf die Schnelle geht das nicht.
Der Chef der Atomenergieagentur setzt auf Vermittlung, bietet heute an, selbst in den Iran zu reisen. Trotz der laufenden Angriffe und erhöhten Spannungen ist es klar, dass wir jetzt nur mit Dialog und Diplomatie vorankommen. Ein potenzieller atomarer Konflikt wäre für die Region ein Super-GAU. Steinhauser glaubt zwar nicht, dass es so weit kommt, auf die Ereignisse im Nahen Osten blickt der Atomwissenschaftler trotzdem mit Sorge.
Ich spreche jetzt mit unserer Iran-Korrespondentin in Istanbul, Katharina Willinger. Katharina, es gibt Eilmeldungen, wonach die Atomanlage in Isfahan von einem iranischen Angriff getroffen und zerstört worden ist. Was kannst du uns dazu sagen?
Also ein israelischer Angriff, den soll es gegeben haben. Man hörte auch Explosionen im Stadtzentrum von Isfahan. Das ist etwa 1,5 bis 2 Stunden her. Und inzwischen gab es die Meldung auch in den iranischen Medien, dass Ziel eben diese Forschungseinrichtung in Isfahan in der Millionenstadt gewesen sein soll. Wir haben noch keine Informationen über etwaige Folgen, Konsequenzen oder Schäden. Aber gerade eben erreicht mich die Meldung von iranischen Medien, dass der Gegenangriff, der Raketenangriff auf Israel eben gestartet worden sein soll. Das ist der Vergeltungsschlag, den heute Morgen und jetzt vor etwa einer Stunde auch nochmal Ayatollah Ali Khamenei angekündigt hatte.
Danke, Katharina. Dazu werden wir am Ende der Sendung noch einmal nach Tel Aviv schalten. Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar das Regime in Teheran gilt ja bereits seit Monaten als stark geschwächt, wohl auch ein Grund, warum Israel jetzt angegriffen hat. Bewirken die Militärschläge aus deiner Sicht eine weitere Schwächung oder stärken sie eher das Regime, indem sie jetzt die Unterstützer mobilisieren?
Ich glaube nicht, dass das eine Stärkung bedeutet, denn die Unterstützer, die wir gerade auch in dem Video gesehen haben in der Einspielung, das sind regimetreue Anhänger, die immer wieder auf die Straße gehen, diese Parolen auch skandieren. Man muss klar differenzieren. Die iranischen Bürger haben natürlich jetzt große Sorge, große Angst, dass sie Opfer dieses Krieges, dieser Eskalation werden können. Und viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, wünschen sich keine militärische Intervention von außen, auch wenn sie gleichzeitig selbst große Kritik an diesem Regime hegen. Das ist die große Sorge, die da jetzt vor allen Dingen die Menschen im Iran bewegt.
Danke, Katharina. Die israelische Regierung ist auf militärische Hilfe der USA angewiesen. Der amerikanische Präsident Trump hat stets betont, wie unumstößlich die USA an der Seite der israelischen Regierung von Ministerpräsident Netanyahu stünden. Allerdings hat Netanyahu nun offenbar eigenmächtig beschlossen, die Nuklearanlagen zu attackieren, noch während die amerikanische Regierung mit dem Iran über das Atomprogramm verhandelt hat. Trump wurde lediglich vorab informiert. Wie reagiert er auf den israelischen Alleingang?
Der US-Präsident gibt sich zufrieden, spricht von einem ausgezeichneten Angriff. Der Iran sei so hart getroffen worden, wie man nur getroffen werden könne. Und es werde noch viel mehr kommen. Trotzdem gäbe es noch Spielraum für Diplomatie. Auf True Social betont Trump, er habe dem Iran ein Ultimatum von 60 Tagen gestellt. Das sei gestern abgelaufen. Jetzt müsse der Iran einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei. Außenminister Rubio warnt Teheran, keine Militäranlagen der USA anzugreifen. Gleichzeitig betont er, die Vereinigten Staaten seien nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt gewesen. Anfang der Woche hatten die USA begonnen, Personal aus dem Irak abzuziehen, aus Sorgen vor dem gestiegenen Sicherheitsrisiko. Ein Angriff Israels schien plötzlich möglich, auch wenn Trump sich bis zuletzt offiziell dagegen aussprach. Wir haben eine Menge Amerikaner in dieser Gegend. Ich sagte, sie sollen verschwinden, weil bald etwas passieren könnte. Ich möchte nicht derjenige sein, der keine Warnung gegeben hat. Experten gehen davon aus, dass Trump von dem Angriff wusste, aber nicht um Erlaubnis gebeten wurde. Als Erfolg auch für ihn dürfte er ihn dennoch verbuchen. Ich denke, er wird mit dem Ergebnis zufrieden sein, denn das iranische Atomprogramm wird zumindest für einen Großteil seiner Präsidentschaft eingeschränkt bleiben, ohne dass er groß etwas dafür tun muss. Gemeinsam mit Benjamin Netanyahu will Trump offenbar den Druck hochhalten. Die USA produzierten die tödlichste Militärausrüstung der Welt, so der US-Präsident, und Israel verfüge über eine Menge davon.
Nein, lass. Ich spreche jetzt in Washington mit unserer Korrespondentin Kerstin Klein. Kerstin, wie groß ist die Gefahr, dass die USA in diesen Konflikt aktiv hineingezogen werden?
Na, die Sorge ist auf jeden Fall groß. Die USA, die haben ca. 40.000 bis 50.000 Soldatinnen und Soldaten in der Region in mehreren Standorten. Und der Außenminister, wir haben es gehört, hat gesagt, das wäre eine rote Linie für die USA, wenn die angegriffen würden. Die USA haben auch noch mal weitere Kriegsschiffe dorthin beordert, aber ganz klar mit dem Auftrag, eben Israel zu verteidigen, das US-Personal, die Militärbasen zu schützen, nicht damit den Iran anzugreifen.
Danke, Kerstin, in Washington. Und wir schalten jetzt nach Tel Aviv. Wir haben gehört, dass der Iran Raketen Richtung Israel gestartet hat. In einem Schutzraum steht unsere Korrespondentin Sophie von der Tann. Sophie, was kannst du uns über die aktuelle Situation sagen?
Ja, wir haben uns jetzt hier gerade, nachdem wir dazu aufgerufen wurden und es Sirenen im Zentrum vom Land gab, vor allen Dingen zurückgezogen in den Schutzraum zusammen mit unserem Team und konnten hier auch laute Explosionen hören. Wir sehen auf Bildern, dass es wohl auch direkte Einschläge in Tel Aviv gegeben haben könnte. Große Rauchwolken. Es war auffällig, dass sich das Militär schon vorher sehr warnend geäußert hatte. Schon um kurz vor 8 wurden Bewohner des Landes aufgerufen, sich in die Nähe von Schutzräumen zu begeben. Und dann hieß es, jetzt kommt ein Angriff und es ist die Rede von 100 Raketen.
Sophie, bitte passt gut auf euch auf. Den ersten Vergeltungsschlag mit 100 Drohnen hat Israel ja souverän abgewehrt. Aber der nächste, und wir haben es gerade von Sophie von der Tann im Schutzraum gehört, könnte deutlich härter ausfallen. Israel bereitet sich also auf schwierige Tage oder sogar Wochen vor.
Israel heute Vormittag. Kampfjets machen sich bereit, um iranische Drohnen abzuwehren. Die Sorge vor einem iranischen Gegenschlag ist groß. Rückblick Oktober 2024. Die letzte direkte Konfrontation. Der Iran feuert etwa 200 ballistische Raketen, überfordert das israelische Abwehrsystem. Einige Geschosse können nicht abgefangen werden. Israels Armee stellt sich auf ähnliche Szenarien ein. Reservisten werden eingezogen. Der Luftraum bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Veranstaltungen sind abgesagt. Am Nachmittag veröffentlicht der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad diese Aufnahmen von Spionen im Iran. Nach eigenen Angaben werden hier Luftabwehrsysteme zerstört, hier augenscheinlich eine Langstreckenrakete manipuliert. Auch um die iranische Vergeltung abzuschwächen. Bislang, so das Militär, habe der Iran mit Drohnen reagiert, die seien abgefangen worden. Ich denke, das ist der Grund, dass wir heute nur Drohnenangriffe gegen Israel gesehen haben. Manche sagen, es waren 100 und mehr. Trotzdem wurden, soweit ich weiß, noch keine ballistischen Raketen geschossen. Israel verfügt über verschiedene Flugabwehrsysteme, sowie das sogenannte Arrow gegen ballistische Raketen. Darauf verlassen sich auch die Menschen, die sich für eine längere Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran wappnen.
Und wir haben es gerade gehört, die Situation hat sich für Israel dramatisch verändert. Blicken wir nochmals auf die aktuelle Gemengelage in der Region mit dem erfahrenen Diplomaten und Nahostexperten Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orientinstitutes. Herr Reinicke, waren Sie überrascht, als Sie heute früh von dem israelischen Angriff auf die iranischen Atomanlagen gehört haben?
Nicht wirklich, denn wir haben ja gestern gehört, dass die Amerikaner ankündigten, ihr Personal aus dem Irak zurückzuziehen. Da musste man schon ahnen, dass da etwas kommen würde.
Israel bezeichnet seine Militäroperation als Präventivschlag. Können Sie diese Begründung nachvollziehen?
Also militärisch kann man dieses durchaus nachvollziehen, denn Israel hatte offensichtlich beim letzten Angriff im Oktober die iranische Luftabwehr entscheidend geschwächt. Man musste damit rechnen, dass das nach und nach wieder aufgebaut würde, sodass man diese Zwischenphase nutzen konnte, auch militärisch, wo die Iran geschwächt ist, um dort anzugreifen. Völkerrechtlich ist es etwas anders, denn ein Krieg dieser Art ist eigentlich nur gerechtfertigt im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts nach Artikel 51 der UN-Charta. Hier liegt kein Angriff vom Iran vor. Es liegt auch ein Präventivschlag, ist auch nur dann gerechtfertigt in ganz engen Maße, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, es wurde sogar verhandelt. Also man kann kurz sagen, militärisch ist es nachvollziehbar, völkerrechtlich aber wohl völkerrechtswidrig.
Herr Reinecke, ich möchte gerne auf die israelische Innenpolitik mit Ihnen blicken. Israel scheint dem Iran derzeit militärisch überlegen. Wie wird die Regierung Netanyahu damit aus Ihrer Sicht umgehen?
Ja, das ist im Augenblick noch sehr schwierig zu sagen, weil man die nächsten Tage abwarten muss. Also in einem Idealfall würde man sagen, das ist jetzt die Chance, wo der Hauptgegner geschwächt ist, dass jetzt Israel und die gesamte westliche und arabische Welt sich zusammentun, um ein System vielleicht der kollektiven Sicherheit, der gemeinsamen Sicherheit in der ganzen Region, einschließlich Israel, einschließlich eines geschwächten Iran herzustellen. Das ist aber, fürchte ich, kaum realistisch. Ich fürchte eher, dass im Zuge dieser Kritik und dieser schwierigen Situation die israelischen Siedler versuchen werden, noch weitere Siedlungen im Westjordanland anzusiedeln, vielleicht sogar Annexionen durchzuführen und die Vertreibung der Palästinenser im Gazastreifen weiter voranzutreiben.
Eine kurze letzte Frage. Droht jetzt in Nahost der große Konflikt oder sehen wir das Ende des Mullah-Regimes?
Das werden die nächsten Tage zeigen. Die Frage ist, wird auch Ayatollah Khomeini direkt angegriffen, so ähnlich wie Nasrallah? Wird es ein Regime-Change geben? Dann ist die große Gefahr, wenn es eine Destabilisierung des ganzen Iranes gibt, was passiert mit den Nuklearanlagen? Wird vielleicht spaltbares Material irgendwo in die Hände von Terroristen gelangen, mit dem man dann in der ganzen Welt Anschläge durchführen kann? Das wissen wir noch nicht. Ich hoffe nicht, aber die Gefahr ist natürlich da.
Danke, Herr Reinecke. Wichtige Fragen, denen wir nachgehen werden. Das war der Brennpunkt. Später bringen Sie die Kollegen der Tages.
Sportschau live. Der ARD Sportabend.
Hallo Fußballfans, hallo Sportsfreunde, wo immer Sie uns in Deutschland auch hören. Schön, dass Sie dabei sind. Zu Sportschau live aus Berlin begrüßt Sie Thomas Krog. Guten Abend. Heute wegen des ARD-Brennpunktes zur Lage im Nahen Osten mit gut 17 Minuten Verspätung, aber nichtsdestotrotz mit interessanten Themen. Klar, andernfalls würden wir uns ja gar nicht trauen, auf Sendung zu gehen. Also, wir sprechen über die deutsche Nationalelf, ein Jahr vor der Fußballweltmeisterschaft, über die Formel 1, die das Autoland Deutschland meidet wie ein Veganer eine Fleischerei. Und wir erinnern an Max Schmeling, der vor 95 Jahren in New York Boxweltmeister im Schwergewicht wurde. In einem Jahr beginnt die Fußballweltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Bundestrainer Nagelsmann hat gesagt, er wolle diese WM mit seiner Mannschaft gewinnen. Nach den Niederlagen im Finalturnier der Nations League stellt sich allerdings die Frage, wo steht die deutsche Nationalelf 12 Monate vor dem WM-Start? Anna Claire mit einer kurzen Aufarbeitung.
Die Finalrunde der Nations League sollte dem Team von Julian Nagelsmann eigentlich Selbstvertrauen geben. Ein Titelgewinn zu Hause in Deutschland und das fast genau ein Jahr vor der WM. Stattdessen gab es 2 Spiele. 2 Niederlagen.
Wir spüren, dass wir da sind, aber dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen.
So die Kurzanalyse von Jonathan Tah. Und wo es hingehen soll, ist klar.
Natürlich, wenn wir da antreten, haben wir auch große Lust, das Turnier zu gewinnen.
Große Ziele bei Bundestrainer Julian Nagelsmann, der nach den Auftritten in der Nations League trotzdem realistisch bleibt.
Natürlich sind wir noch ein paar Prozentpunkte hinter den Plätzen, wo wir hinwollen, auch hinter den Top-Teams der Welt.
Zur Wahrheit gehört aber auch die lange Verletztenliste. Mit Schlotterbeck, Havertz, Rüdiger und natürlich Musiala fehlten Bundestrainer Nagelsmann wichtige Leistungsträger. Und trotzdem, die durch die Heim-EM mühsam wiedererkämpfte Euphorie hat während des Final Four der Nations League ein wenig gelitten.
Trotzdem spüre ich in der gesamten Gruppe, das betrifft Spieler, aber auch Staff außenrum, spüre ich was, da ist irgendwas Besonderes.
Der nächste Schritt ist die WM-Qualifikation. Dort sollte sich die DFB-Elf gegen die Gegner Slowakei, Nordirland und Luxemburg besser keinen Fehltritt leisten. Die Partien nicht nur wichtig für die WM-Teilnahme, sondern auch für die Gruppenauslosung. Nur die ersten 9 Teams der FIFA-Weltrangliste landen in Lostopf 1. Dazu gehört Deutschland aktuell nicht. Sollte das so bleiben, drohen bereits in der Vorrunde Top-Teams wie Spanien, Argentinien oder eben Frankreich.
Wenn wir von der Mentalität, von der Einstellung, von der Bereitschaft bei 100% sind, dann können wir auch ein europäisches Top-Team wie die Franzosen schlagen.
Sie können es, nur eben nicht immer. Aber daran kann man ja noch arbeiten, ein Jahr vor der WM.
Soweit Anna Claire und jetzt nehme ich mit ARD-Reporterin Steffi Batschig eine detaillierte Analyse vor. Zumindest werden wir das versuchen, denn sie war bei den Nations League-Spielen gegen Portugal und Frankreich dabei. Guten Abend, Frau Kollegin.
Hallo, Thomas.
Manch Kommentator hat nach den Niederlagen bilanziert, Nagelsmann solle den Ball flach halten, seine Mannschaft sei zu weit weg von der Weltspitze, um Ansprüche auf den WM-Titel anmelden zu können. Welchen Eindruck hast du von der DFB-Auswahl gewonnen?
Na, Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ja genau das auch nach dem Frankreich-Spiel selbst zugegeben. Ich glaube, das war fast schon sein Abschlussstatement in der Pressekonferenz, dass er sagte, wir können zurzeit mit den Top-Nationen nicht mithalten. Und die Top-Nationen dazu gehören nun mal, Spanien gegen Spanien hat man nicht gespielt, aber Portugal und Frankreich. Und es war dann recht eindeutig am Ende. Welchen Eindruck habe ich gewonnen? Gegen Portugal war das sehr dünn. Vor allen Dingen hat mir da die Galligkeit, dieses Selbstbewusstsein, diese Siegermentalität, all das, was Julian Nagelsmann ja recht erfolgreich auch eingebracht hat, seit er im Amt ist, seit er dieses Amt des Bundestrainers innehat, das hat mir alles komplett gefehlt gegen Portugal. Ich finde, das hat auch den großen Unterschied am Ende gemacht. Gegen Frankreich war das dann schon besser, aber du erinnerst dich mit Sicherheit auch, die Franzosen haben ja erstmal auf 8 Positionen ihre Startelf verändert, hatten immer noch genug Qualität auf dem Platz. Mbappé war immer noch vorne im Sturm und teilweise schwer zu halten. Aber da war es dann besser, da war das Zusammenspiel anders und da hast du auch auf einzelnen Positionen gemerkt, zum Beispiel als dann Pascal Groß auf einmal im defensiven Mittelfeld neben Leon Goretzka gespielt hat, dass da eine ganz andere Dynamik drin war, dass sie sich mit der Viererkette hinten in der Abwehr auch besser gefühlt haben, die Deutschen, statt mit der Dreierkette, da etwas mehr Stabilität da war und dann vorne auch ein bisschen mehr Zug zum Tor da war mit Adeyemi, mit Woltemade, mit Niklas Füllkrug, mit Florian Wirtz, die da immer viel rotiert sind. Also das sah schon insgesamt besser aus, aber da war dann die Chancenverwertung das große Problem. Also wir hatten irgendwo überall Probleme an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ich sag mal unterm Strich, es war dann halt ein enttäuschendes Turnier.
Nagelsmann versucht, so mein Eindruck, Einwände und Bedenken auf charmante Art wegzureden, so als ob er angesichts der Stärke der Konkurrenz wüsste, dass das Unterfangen WM-Titel nicht gelingen kann, er das aber niemals zugeben darf. Wie siehst du den Bundestrainer?
Naja, er gibt's ja schon zu. Das hatte ich auch, glaube ich, eingangs erwähnt, dass er schon sagt, das reicht jetzt aktuell nicht. Aber man merkt es auch in sämtlichen Gesprächen, dass er immer wieder versucht, die Journalisten auch mit ins Boot zu holen. Ne? Er sagt das auch. Ich nehme euch jetzt auch mit in die Pflicht. Ihr seid hier im selben Boot wie wir. Und ich habe mich dann so dran erinnert, Mensch, Toni Kroos, der hat das doch in seinem Abschlussstatement bei Instagram auch gemacht. Hat sich dann verabschiedet von der großen Bühne, Nationalmannschaft und gesagt, bitte lasst Deutschlands liebstes Kind jetzt nicht wieder fallen, nachdem wir gerade erst die Liebe wieder entdeckt haben. Und ich glaube, in die Richtung macht sich Nagelsmann auch immer wieder stark. Die Frage ist halt nur wirklich, reicht das dann am Ende? Klar, ein Trainer muss sich vor seine Mannschaft stellen und das macht er auch. Aber das, was er zur Verfügung hat im internationalen Vergleich, boah. Das ist manchmal dann schon dürftig.
Die Klassenunterschiede zu Spanien, Frankreich, Portugal und Weltmeister Argentinien, die sind für mich auf 2 Positionen besonders deutlich. Linksverteidiger und Mittelstürmer. Portugal zum Beispiel hat da in der Abwehr Mendes. Nagelsmann muss mit Mittelstädt auskommen. Frankreichs Sturm wirbelt mit Mbappé über den Platz. Deutschland mit Kleindienst oder Füllkrug. Weltklasse dort. Mittelmaß hier aus meiner Sicht. Wie schätzen die Spieler, Trainer und Betreuer der DFB-Auswahl sich selbst ein? Hast du möglicherweise hinter den Kulissen etwas gehört, was vor Mikrofon niemand sagt?
Ja, erstmal muss ich sagen, Thomas, da hast du dir natürlich mit dem Mendes einfach, finde ich, einen der besten Linksverteidiger rausgepickt schon mal, der aktuell auf dem Markt ist, der auch wahrscheinlich eine Wahnsinnszukunft noch vor sich hat. Ja, also wenn man sich so bei den Journalistenkollegen umhört, dann kommt da schon die eine oder andere Kritik, die nicht so geäußert wird öffentlich. Das stimmt schon. Da ist dann auch mal ein Kopfschütteln dabei, so wie gegen Portugal, wenn man dann sieht, ach, Jonathan Tah, der zukünftige Bayern-Spieler, der da die Abwehr stabilisieren soll, der dann einfach Fehler macht, wo man denkt, Mensch, auf der Position, das darf einfach nicht passieren. Oder dann ein Niklas Füllkrug, der eingewechselt wird und dann so überdreht wirkt vorne im Sturm. Das war ja bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr noch ganz anders. Jetzt muss man natürlich das große Ganze sehen, wo wir uns gerade befinden. Viele Spieler sind jetzt am Ende der Saison, gut, da kann man sagen, die anderen Nationen sind das auch, kommen aber auch alle aus Verletzungen, haben nicht so viel gespielt, wie das vielleicht im letzten Jahr noch der Fall gewesen ist. Und da hat Julian Nagelsmann, das hat mich echt auch gewundert, gesagt, ja, es sind 10 Verletzte, die wir aktuell haben, die ich gar nicht hätte mitnehmen können. Und Kai Havertz, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, wie sie alle heißen. Aber ich habe auch Spieler mitgenommen, die eben nicht so viel gespielt haben, einfach um ihnen nochmal zu ermöglichen, dass wir dieses große Ganze hier miteinander haben und die Saison dann auch so miteinander beenden können. Das fand ich ein bisschen abstrus tatsächlich.
Was auffällt, alle genannten Konkurrenten der DFB-Auswahl, selbst das kleine Portugal mit seinen 10 Millionen Einwohnern, produzieren herausragende Talente wie am Fließband. Von der deutschen U17-Mannschaft hingegen, die vor 1,5 Jahren Weltmeister wurde, hat noch nicht ein einziger Spieler auf sich aufmerksam machen können. Da scheint in der Nachwuchsarbeit hierzulande nach wie vor vieles im Argen zu liegen. Steffi, der DFB als größter Einzelsportverband der Welt, der müsste doch aber halb Europa mit Talenten versorgen können. Warum ist er dazu deiner Meinung nach nicht in der Lage?
Es gab eine vom DFB und von der DFL finanzierte Langzeitstudie zum Jugendfußball. An der war unter anderem der ehemalige Werder-Coach Alexander Nuri, kennt man ja auch noch, beteiligt mit seinem Unternehmen International Football Concepts. Da ist er einer der Gründer. Und die Studie hat unter anderem ergeben, dass Deutschland im Vergleich mit 12 anderen Nationen die wenigsten Profispieler hervorbringt. Und weshalb ist das so? Da ist ein wichtiger Grund, dass der Übergangsbereich zwischen der U19 und den Profiteams einfach nicht vernünftig ausgefüllt ist. Also bei der U21-EM vor dieser, die jetzt gerade läuft, sind die deutschen Spieler in ihren Ligen auf extrem wenig Spielzeit gekommen. Hat auch damit zu tun, das wissen wir auch aus den letzten Jahren, dass die Vereine viele ihrer U23-Mannschaften abgemeldet haben und dass die Spieler deswegen gar nicht auf ihre Minuten kommen können. Und jetzt steht er gegen Portugal. Portugal ist Spitzenreiter. Beispiel, Benfica Lissabon steht auf Platz 2 der besten Ausbildungsvereine in Europa und hat alleine 4 Mannschaften mit über 90 Spielern im Übergangsbereich. Also die können auch immer wieder hin und her wechseln, haben unterschiedliche Spielberechtigungen. Und in Deutschland, das wissen wir auch, zum Beispiel aus den Bundesliga-Vereinen, alle, die da hochgezogen werden und die dann keine Chance haben, in der A-Mannschaft sich zu zeigen, die werden in die dritte Liga verliehen. Aber auch da müssen sie halt schauen, dass sie auf ihre Einsatzzeiten kommen. Da hast du oft so einen Verdrängungswettbewerb, dass da eher die erfahrenen Spieler eingesetzt werden. Naja, und dann gibt's noch Hannes Wolf, der U20-Nationalmannschaftstrainer Deutschlands, der halt sagt, noch mal ein paar Altersstufen tiefer geschaut, dass da die Kinder aktuell auch kein altersgerechtes Training bekommen. Also ganz wichtig ist, dass sie die Freude am Fußball nicht verlieren. Er sieht nämlich, dass die jetzt mit dem Fußball beginnen und in der Pubertät irgendwann aufhören, weil ihnen der Spaß fehlt, weil der Nachwuchsfußball zu taktisch geworden ist, es zu wenige Bolzplätze gibt und dass da ein Ansatz gefunden werden muss, damit es in Zukunft besser wird. Also du hörst schon, die Liste ist sehr, sehr lang.
Steffi, Fazit unserer Analyse, um welche Baustellen muss sich der Bundestrainer bis zur Weltmeisterschaft kümmern?
Um die Außenverteidigerposition, eigentlich mit Kapitän Kimmich rechts hinten eine gute Option. Den sehe ich allerdings wie viele andere eher im defensiven Mittelfeld, wo der ja so gebraucht wird, wo er bei den Bayern auch spielt. Also die Außenverteidigerposition ist eine und natürlich das defensive Mittelfeld. Also seit Toni Kroos da weg ist, ist eine große Lücke geblieben und auch die muss gefüllt werden. Das sind für mich so die zwingendsten Positionen, denn vorne habe ich so das Bedürfnis zu hoffen, dass wenn ein Kai Havertz wieder da ist, wenn ein Tim Kleindienst dann wieder fit ist, dass es dann doch reichen wird, gerade in der Offensive und auch mit Jamal Musiala dahinter.
Sagt ARD-Reporterin Steffi Batschig über die deutsche Nationalelf ein Jahr vor der Weltmeisterschaft. Schönen Abend noch.
Ebenfalls.
Sie hören Sportschau live aus Berlin. Die Weltmeisterschaft, liebe Hörer, wird im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt eröffnet. ARD-Korrespondentin Anne Demmer hat sich angesehen, wie die Vorbereitungen in Mexiko laufen und angehört, wie die Stimmung im Land ist.
El mundo unido por un balón.
Mexiko.
Mexiko ist bereits ein Jahr vor dem Anpfiff im Fußballfieber und trällert die offizielle Hymne der WM von 1986 vor sich hin. Das Eröffnungsspiel findet im altehrwürdigen Aztekenstadion von Mexico City statt. Ich bin begeistert. Es ist das dritte Mal in der Geschichte dieses Sports, dass Mexiko eine Weltmeisterschaft ausrichten wird. Das Aztekenstadion ist das einzige Stadion in der Geschichte, in dem drei Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Aber das Stadion sei schon kurz vor dem Verfall und was so alles gesagt wird. Diego Farrell winkt ab. In der Tat musste das Stadion von Grund auf saniert werden. Er hofft, dass bei dem Massenansturm für Sicherheit gesorgt wird. Wie wollen Sie den Zugang zu den Stadien regeln? Die Frage des Transports, die Logistik im Stadion. Wenn das bei einem Ligaspiel ein Chaos ist, möchte ich mir das bei einer Weltmeisterschaft nicht vorstellen, oder? Ich hoffe also, dass Sie diese Details klären können. Wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen uns von unserer guten Seite zeigen. Die Stadtregierung hat die Anschaffung von 40.000 neuen Kameras angekündigt. In dem anliegenden Viertel Santa Úrsula sind Anwohner wie Maria Estela, die einen kleinen Kiosk führt, wenig erfreut über die bevorstehenden Fußballfanhorden. Santa Úrsula ist das Pissoir des Aztekenstadions. Alle Straßen rund um das Stadion stinken nach Pipi. Für die Fußball-WM sind neue Hotels und Einkaufszentren geplant. Und die graben, wie auch der Betrieb des Stadions, den Anwohnern der umliegenden Viertel das Wasser ab. Das Aztekenstadion saugt das Wasser aus unseren und den umliegenden Vierteln ab. Sie lassen uns ohne Wasser zurück. Das Aztekenstadion ist wie ein Blutegel. Für die, die nicht davon betroffen sind, steht der Fußballspaß im Vordergrund. Für Jaime hat Fußball etwas Magisches. Weil es Nationalitäten überwindet und alle für ein Spiel zusammenkommen. Ich bin begeistert, dass das Aztekenstadion zum dritten Mal Austragungsort des Pokals sein wird. 70, 86, 2026. Es ist unsere dritte Gelegenheit, Mexiko auf dem heimischen Rasen zu sehen und über das fünfte Spiel hinauszukommen. Doch eine einladende Atmosphäre für Fußballfans aus aller Welt sieht für Jorge Hernandez anders aus. Er spielt auf die Proteste gegen die Migrationspolitik der US-Regierung an, gegen die Trump nun mit der Marine gewaltsam vorgeht. Es herrscht in Los Angeles ein Klima der Gewalt. Und wenn man bedenkt, dass Trump die Tür für mehrere Länder geschlossen hat, dann ist das sehr ernst, da es sich ja um ein so großes Ereignis handelt. Angesichts von illegalen Deportationen warnen sogar Menschenrechtsorganisationen. Für manche Menschen wäre ein WM-Besuch in den USA nicht sicher. Fest steht, am 11. Juni wird das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026 im Aztekenstadion in Mexiko ausgetragen. Es ist das einzige Stadion, in dem drei Weltmeisterschaften ausgetragen werden und das Legenden auf diesem Rasen gesehen hat. Pelé, das Tor Maradonas mit der Hand Gottes. Ich bin begeistert. Wen werden wir jetzt sehen? Werden wir jetzt eine neue Legende in diesem Stadion sehen? Ein Jahr vor der WM kann darüber noch viel spekuliert werden.
Anne Demmer berichtete aus Mexiko und in den USA. Sie haben es gehört, gehört Los Angeles zu den Spielorten dieser Weltmeisterschaft. Die Bürgermeisterin der Stadt hadert mit dem Vorgehen von US-Präsident Trump gegen Demonstranten, die dessen Migrationspolitik ablehnen. Ungeachtet dessen soll die Stadt der Engel bei der Weltmeisterschaft aber auch aussehen wie eine solche. Dazu unser Korrespondent in den USA, Andreas Hein.
Auch wenn die aktuellen Proteste in der Stadt die Vorfreude überschatten, ist sich Bürgermeisterin Karen Bass sicher, dass das gelingen kann. Sie schaut nach vorn auf eine Zeit nach den Waldbränden und auf eine Zeit nach den Ausschreitungen.
We had launched a program called Shine LA.
Wir haben das Programm Shine LA aufgesetzt, schon vor einigen Monaten, als Vorbereitung auf die Fußball-WM. Und jetzt brauchen wir Leute aus der gesamten Stadt, die uns in Downtown helfen, damit das gelingt.
Bis dahin ist viel zu tun. Nicht nur in Downtown, wo hunderte Graffiti-Schmierereien entfernt werden müssen, Am Flughafen soll spätestens Anfang 2026 ein automatischer Shuttlezug pendeln. Bisher kommen die Passagiere per Auto oder Bus vom und zum Airport. Für die 8 Spiele der WM werden hunderttausende Gäste aus aller Welt erwartet. Wer die Bürgermeisterin in diesen Tagen hört, der kann erkennen, wie enttäuscht sie davon ist, dass im Moment nicht über Fußball-Großereignisse, sondern über Krawalle in der Stadt gesprochen wird. Und wie unverschämt sie es findet, dass Präsident Trump mit der Entsendung von Soldaten die Lage nur noch weiter anheizt.
We are 12 months away from the World Cup.
Noch 12 Monate bis zur Fußball-WM. Wir brauchen jetzt eine Administration in Washington, die uns hilft, dass die Vorbereitungen laufen. Stattdessen gibt sie über 100 Millionen Dollar aus, um Soldaten hier einzusetzen. Das fühlt sich an, als wären wir hier Teil eines großen Experimentes der Trump-Regierung, die sehen will, was passiert, wenn sie unseren Bundesstaat und unsere Stadt einfach überrollen?
Als Fußball-Generalprobe startet am Wochenende in den USA die Club-WM der FIFA. Auch da wird Los Angeles einer der Austragungsorte sein. Ein Austragungsort, der zeigen will, dass Feiern, Sport und Draußensein das ist, was Los Angeles ausmacht.
Soweit Andreas Hein und die Kollegen unter den ARD-Auslandskorrespondenten, die haben sich auch um Kanada gekümmert, das 13 WM-Begegnungen ausrichten wird. Sportlich sind die Ahornblätter mit Rückenwind ins WM-Jahr gestartet und sorgen so für einigen Optimismus. Martin Ganselmeier.
In Kanada stand Soccer lange Zeit im Schatten der übermächtigen Nationalsportart Eishockey. Doch dass eine Fußball-WM das größte Sportereignis der Welt ist und dies für die beiden Austragungsorte eine riesige Marketingchance, das hat sich auch in Kanada herumgesprochen. Die Vorbereitungen sind voll im Zeitplan. Toronto hat sein WM-Stadion um 15.000 Sitze erweitert und bietet künftig Platz für 45.000 Zuschauer. In Toronto findet auch das erste Spiel der kanadischen Nationalelf statt, die weiteren Vorrundenspiele in Vancouver. Dass die Soccerbegeisterung in Kanada gewachsen ist, das hat auch sportliche Gründe. Les Rouges, die Roten, wie Team Canada genannt wird, erreichten im vergangenen Jahr sensationell das Halbfinale der Amerikameisterschaft Copa America. Im Spiel um Platz 3 hätte Kanada fast den haushohen Favoriten Uruguay geschlagen und verlor erst nach Elfmeterschießen. Ein großer Erfolg für Les Rouges, ihren Starspieler Alphonso Davies und ihren US-Coach Jesse March, der auch schon RB Leipzig trainiert hat. Zumal der große Nachbar im Süden, die USA, als Gastgeber nicht mal ins Achtelfinale kam. So würden es sich die Kanadier auch für die WM im nächsten Jahr wünschen.
Und was das Eishockey angeht, darauf kommen wir im Laufe der Sendung noch zu sprechen, denn es läuft ja die Finalserie in der NHL. Der deutsche Fußballnachwuchs ist gestern zum Auftakt der U21-Europameisterschaft in der Slowakei ein wenig über den Rasen gerumpelt. Das fiel allerdings nicht weiter ins Gewicht, weil sich einer der DFB-Stürmer im Spiel gegen den Gastgeber in allerbester Torlaune präsentierte. Volker Hirt berichtet.
Was für ein Spiel von Nick Woltemade. Er war der Matchwinner. Seine 3 Tore gegen Slowenien übertünchten so manche Schwächen im deutschen Spiel, vor allem in der Defensive. Woltemade gibt sich bescheiden und betont, dass viele Spieler Neuland betreten haben.
Wenige von uns haben bisher ein Turnier gespielt. Deswegen war es alles so Gefühle, die wir vorher nicht kannten. Und dann war es natürlich schön, dass ich 3 Tore geschossen habe und wir dadurch gewonnen haben.
Vielleicht geht da ja noch mehr. Torschützenkönig. Woltemade hat ein Ziel.
Auf jeden Fall was Cooles, was ich gerne mitnehmen würde. Aber es ist nicht mein primäres Ziel. Aber wenn es daraus Schluss folgt, dass wir so viele Spiele gewinnen und meine Tore dazu beitragen, dann ist es auch vollkommen in Ordnung für mich, wenn ich Torschützenkönig werde.
Nick Woltemade, der Star fast aus dem Nichts. Beliebt bei der Mannschaft, meint Kapitän Erik Martell.
Man spürt gar nicht, dass er jetzt irgendwie bei der A-Nationalmannschaft war oder dass er jetzt so einen riesen Hype hat. Also er ist ganz normal. So, und meinetwegen kann er jedes Spiel 3 Tore schießen, Hattrick, und jedes Mal den Ball mit nach Hause nehmen. Den unterschreibe ich dann auch mit Liebe.
Es herrscht ein sehr guter Teamgeist, meint der Kapitän. Wenn ein gestandener Bundesligaspieler wie Ansgar Knauf von Eintracht Frankfurt zunächst auf der Bank sitzt, gibt's keinen Ärger.
Es gibt bei uns keinen, der jetzt hier den Stinkepeter raushängen lässt, sondern da gibt's jetzt keinen, der jetzt irgendwie sauer ist, wenn er auf der Bank ist.
Teamgeist ist auch vorm nächsten Spiel gefragt. Martell erwartet, dass die Tschechen am Sonntag noch eine Nummer unangenehmer werden als die Slowenen. Die Tschechen stehen nämlich mit dem Rücken an der Wand, haben ihr erstes Spiel gegen England mit 1:3 verloren.
Es wird wieder ein ekliges Spiel für uns. Sind ähnlich wie die Slowenen, auch sehr hart in den Zweikämpfen, auch vielleicht auch mal ein bisschen link. Und das wird auf uns zukommen und darauf werden wir uns vorbereiten.
Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach ist schon einen Schritt weiter. Denkt an England am kommenden Mittwoch.
Wir wollen das nächste Spiel gewinnen und dann gegen England wollen wir uns ja auch messen. Ist ja auch irgendwo vorgezogenes K.O.-Spiel dann, weil das ist, die Engländer werden auch mit Sicherheit weit kommen. Haben eine super Truppe und ja, wir freuen uns drauf.
Mit einem Sieg am Sonntag hätte die U21-Nationalmannschaft die Vorrunde überstanden. Dann ginge es gegen England sehr wahrscheinlich um den Gruppensieg, vorausgesetzt die Engländer patzen nicht gegen Slowenien.
Volker Hürth von der Europameisterschaft der U21 Junioren. Der FC Bayern München bereitet sich derweil seit vorgestern in Florida auf die Clubweltmeisterschaft vor, die kommende Nacht in den USA beginnt. Heute erwarten die Bayern auch noch Leroy Sané, nachdem sich der deutsche Nationalspieler in Istanbul als neuer Spieler des türkischen Meisters Galatasaray vorgestellt hat. Florian Eckel.
Er liebt mich, er liebt mich nicht. Es ist wie beim Liebesorakeln mit einem Gänseblümchen. Nur dass Leroy Sané jetzt das letzte Blatt gezupft hat und die Bayern verlassen wird. Liebesgroll hegt Sportvorstand Max Eberl dennoch keinen.
Er hatte die Wahl. Wir haben verhandelt. Er hat sich jetzt anderweitig entschieden für Galatasaray. Es ist seine Lebensentscheidung. Der Vertrag läuft aus. Dementsprechend völlig legitim und auch null Groll.
Verworrener könnte diese gescheiterte Liebesbeziehung kaum sein. Sané, vor 5 Jahren absoluter Wunschspieler. Richtig heiß gelaufen ist diese Liaison allerdings nie. Zudem das ewige Hin und Her um einen neuen Vertrag. Erst war man sich weitgehend einig, dann wechselt Sané den Berater und Eberls Angebot ist plötzlich nicht mehr sexy.
Wir haben dann eben unsere Zahlen nicht mehr angepasst, sondern er wusste, für was wir es gerne machen wollen würden. Man hat versucht, in Gesprächen Brücken zu bauen, wie können Lösungen aussehen, ohne dass man jetzt weder er noch auch Bayern München irgendwie das Gesicht verliert.
Die Trennung wird dennoch aufgeschoben. Sané ist bei der Club-WM wie der Ex, der weiter auf der Couch pennt. Denn bis zum 30. Juni kickt er noch mit den alten Kumpels aus München. Für Eberl eine irgendwie seltsame Konstellation.
Er sagt, hey, ich will aber diese 14 Tage noch bei euch dabei sein. Ich will hier spielen, ich will diese Club-WM zumindest starten. Ist eine kuriose Situation für uns alle. Aber dieses Turnier ist halt neu und diese Konstellation ist neu und diese Transferperiode war halt schon immer da. Und mit diesen Dingen muss man jetzt einfach umgehen, aber er hat einfach Bock drauf zu kommen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn du Bock hast, dann sollst du auch kommen.
Parallel gehen die Bayern jetzt wieder auf Brautschau. Was Schnelles für die Außenbahn wird gesucht. Sanés Bayernzeit endet mitten im Turnier. Erreichen die Münchner das Achtelfinale, könnte es die letzte Partie des Nationalspielers für den Rekordmeister werden. Erst dann endet eine ziemlich verzwickte Beziehungskiste.
Soweit Florian Eckel. Désiré Doué von Paris Saint-Germain wäre vielleicht jemand für diese Außenbahn. Und nun, wie angekündigt, noch einmal zum Eishockey in Nordamerika. Ein Deutscher zählt dort derzeit zu den herausragenden Akteuren in der Finalserie um den Stanley Cup der NHL. Leon Dreiseitel hat nämlich im 4. Spiel zwischen den Edmonton Oilers und Titelverteidiger Florida Panther das entscheidende Tor zum Sieg der Oilers erzielt, die damit in der Best-of-Seven-Serie zum 2:2 ausgleichen konnten. Mark Esch.
Ein Tennisspieler will einmal Wimbledon gewinnen. Ein Fußballspieler will einmal Weltmeister werden. Ein Eishockeyspieler will einmal den Stanley Cup gewinnen. Die Trophäe in der nordamerikanischen Profiliga NHL ist das größte für jeden Kufencrack. Natürlich auch für Leon Dreiseitel.
Immer von jemandem das Ziel, den Stanley Cup zu gewinnen. Und darauf wird es auch hinauslaufen.
In diesem Jahr könnte es für den besten deutschen Eishockeyspieler endlich soweit sein. Und der gebürtige Kölner könnte für seinen Club, die Edmonton Oilers, der entscheidende Faktor werden. Mit diesem frechen Rückhandtor schoss Dreiseitel die Oilers zum Sieg in der Overtime gegen die Florida Panthers. Es war der 2:2 Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie im Finale um den Stanley Cup.
Ja, man freut sich natürlich, dass man ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewonnen hat, aber wer das Tor dann im Endeffekt schießt, spielt überhaupt keine Rolle. Wir freuen uns, dass wir das Spiel hier gewonnen haben, vor allem wie wir es gewonnen haben. Jetzt geht's nach Hause und ja, müssen ein bisschen nachlegen.
Sagte Dreiseitel anschließend im Interview mit NHL Europe. Im Eishockey ist es Tradition und Aberglaube, dass sich die Spieler während der Playoffs ihre Bärte nicht mehr rasieren. Dementsprechend sieht auch Leon aktuell deutlich älter aus, als er mit 29 eigentlich ist. Mit knapp 17 ging er als riesiges Talent in die USA.
Seit ich praktisch geboren bin, wollte ich immer in der NHL spielen und jetzt momentan sieht's relativ gut aus.
Hat er damals gesagt, noch ein wenig schüchtern vor der Kamera. Was damals gut aussah, hat sich entwickelt. Mit 14 Millionen US-Dollar pro Saison zählt er zu den Spitzenverdienern in der NHL. Und in der aktuellen Playoffs Playoff-Serie sind die Objektive vor allem auf Dreiseitel gerichtet. Seine Tore lassen die Fans der Oilers auf den 6. Stanley Cup hoffen. Der letzte Erfolg des Clubs liegt schon 35 Jahre zurück.
Ich meine, das sind wir. Wir sind eine widerstandsfähige Gruppe. Wir geben niemals auf, egal was passiert. Wir nehmen das mit und fahren nach Hause.
Mit einem Heimspiel in Edmonton geht die Serie beim Stand von 2-2 jetzt weiter. Wer zuerst 4 Spiele gewinnt, holt die begehrte Trophäe. Es ist übrigens die Neuauflage der NHL-Finalserie aus dem Vorjahr. Da verlor Dreiseitel mit den Oilers gegen Florida denkbar knapp mit 3-4 und war danach am Mikrofon von NHL Europe total geknickt.
Viel schlechter ging es mir noch nicht, um ehrlich zu sein. Wird einige Zeit wehtun auf jeden Fall und ja, einfach auf die nächste Saison fokussieren.
Die Enttäuschung hat Dreiseitel längst aus den Knochen geschüttelt. Und auch wenn die Beine langsam schwer werden nach einer erneut langen Saison, so kurz vor dem Ziel werden immer noch Kräfte frei. Denn schließlich will jeder Eishockeyspieler einmal den Stanley Cup gewinnen.
Marc Eschweiler über die Finalserie in der NHL. Jetzt um 21 Uhr die nächsten Nachrichten darin. Neues zum Gegenangriff des Iran auf Israel und anschließend Sportschau live mit Max Schmeling, der vor 95 Jahren Weltmeister im Schwergewicht wurde.
Der ARD Sportabend. Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Patrick Buchmüller. Der Iran hat einen Gegenangriff auf Israel gestartet. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA sprach von hunderten Raketen. Die israelische Armee erklärte, es seien Dutzende Geschosse vom Iran abgefeuert worden. So wurde zum Beispiel in Jerusalem Luftalarm ausgelöst. Explosionen waren zu hören. Fernsehbilder zeigen Rauchwolken über Tel Aviv und ein brennendes Haus. Zuvor hat Israel nach eigenen Angaben eine weitere Anlage zur Uranumwandlung zerstört, diesmal in der Atomanlage Isfahan. Bei den bisherigen Angriffen wurden nach iranischen Angaben im Land fast 100 Menschen getötet, darunter auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden. Der Bundesrat hat zum ersten Mal über die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen beraten. Die Länder wollen die Pläne nur mittragen, wenn die Steuerausfälle für sie und die Kommunen ausgeglichen werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Unternehmen, die zum Beispiel Maschinen kaufen, können die mit 30% über 3 Jahre abschreiben. Sie zahlen also weniger Steuern. In einem weiteren Schritt sollen sie dann von ihren Gewinnen weniger Steuern bezahlen.
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU ein weiteres Jahr unbürokratischen Schutz ohne Asylverfahren erhalten. Das haben die Innenminister der EU beschlossen. Sie kritisierten aber auch zum Teil deutlich Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Polen kritisiert erneut, man stimme den Kontrollen an den Binnengrenzen nicht zu. Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so heißt es heute, ein Gutachten dazu im Oktober. Wir hoffen, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge jetzt auch Zähne zeigt, so Luxemburgs Innenminister Gloden.
Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre geregelt. Tesla bekommt weniger Wasser, weil die Fabrik auch weniger verbraucht als zunächst vorgesehen. In einer Arztpraxis in Berlin-Wedding ist am Nachmittag ein Mann tot aufgefunden worden. Die Situation lasse auf Fremdverschulden schließen, erklärte die Polizei. Die Mordkommission ermittelt.